Psalm 32, Verse 8 und 9. Ich will dich unterweisen. Das ist ein Anführungszeichen da. Das heißt, Gott sagt das uns. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse, jetzt muss man den Pferdeliebhabern ein bisschen wehtun. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Wir leben in einer unheimlichen Welt. Sie müssen bloß ein wenig die Augen aufmachen. Was da für schreckliche Unfälle passieren und wie die Abläufe sind. Allen Teilen der Welt erlebt man es, wie grausame Katastrophen unzählige Menschen mitreißen. Und was mich am schlimmsten belastet, wie man immer mitzieht, wie plötzlich Leute, die unerschrocken und frech Unrecht handeln, den Sieg davontragen und den Schwachen an die Wand spielen. Und dann erlebt man, wie grausame Krankheiten ganze Länder heimsuchen und die Menschen auslöschen. Aber jedes Einzelschicksal ist schon so schwer. Sie müssen ja nur einmal miterleben, wenn ein kleines Kind unheilbar krank wird. Zum Verzweifeln, was ist das denn? Was läuft denn da in unserer Welt ab? Was einen auch so verrückt machen kann, ist, dass das alles irgendwo ziellos läuft, ohne jeden Sinn. Der eine, der steht ganz oben, der hat Glück. So wie diese Frau, die über 100 Millionen im Jackpot in den USA gewann oder was. Leute, die Glück haben und der andere, der ganz unten ist. Und das sind ja weit über 1 Milliarde Menschen, die nie in ihrem Leben einen Schluck sauberes Wasser trinken können. Das ist alles so ziellos, so planlos, so sinnlos. Und wenn einer versucht, irgendeinen Sinn hineinzulesen, ich weiß nicht, was er da rauslesen will. Nur der ewige Gott, der spricht und ruft Menschen und sagt ihnen, er will in dieser unheimlich führungslosen und verwirrten Welt ihre Füße den richtigen Weg führen und leiten. So unerhört. Man kann es nur verstehen, weil das wahr ist, dass Gott sie lieb hat. Vielleicht wissen Sie es gar nicht. Gott hat sie lieb. Und er will sie so führen, dass sie nicht irre gehen können. Er hat das versprochen und hat seine Ehre da reingelegt. Er hat gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und Sie müssen heute begreifen, wir Christen haben etwas, was uns niemand in der Welt kennen kann. Vielleicht haben Menschen auch noch irgendeinen Aberglauben, aber keinen Glauben, der auch in den Stürmen und Belastungen der Welt standhält, der wahr und gewiss ist. Und Gott hat das versprochen, auf sein Wort hin darf ich es wagen und ihm vertrauen. Es ist merkwürdig, dass oft Menschen das erst begriffen haben, wenn sie sehr dunkle, schwierige Wege geführt wurden. Sie haben das nicht begriffen, als es Spaziergänge waren im Sonnenschein. Erst als es ganz tief hinunterging, durch Leiden und durch Not. Und dann haben sie begriffen, da ist der ewige Gott, der mich hält. Der ewige Gott, der mich führt. Der mich lieb hat. Der mich nicht loslässt. In solchen Stunden kann man ja an Gott verzagen oder verzweifeln. Viele andere haben in solchen dunklen Stunden Gott geflucht oder haben geschrien, wo bist du denn? Du hast mich ja nicht lieb. Und unzählige haben gerade in diesen Stunden Gott gefunden. Es ist ja eine Tragik mit unseren deutschen Fernsehanstalten. Gestern haben die Amerikaner und die Engländer original das Interview übertragen, dass dieser amerikanische Pilot in Aviano gab. Und da war interessant, der da gerettet wurde in Bosnien, nachdem er abgeschossen war. Die Reporter waren so erregt und bewegt und haben gesagt, das Wichtigste von dem ganzen Report war, dass da einer gesagt hat, er hat Gott gefunden und da war Gott bei ihm nahe. Da sind die Serben nur 2 Meter an ihm vorbeigelaufen. Und die Journalistin fragt einen in der Pressekonferenz, waren Sie ganz allein? Da sagt er, nein, Gott war da. Und der hat mich geführt. Und wem haben Sie zu danken, hat ein anderer gefragt. Sagt, den vielen, die für mich gebetet haben. Das war so beeindruckend. In deutschen Nachrichten werden Sie wahrscheinlich kein Wort davon lesen. Weil wir wie taub geworden sind für die Führungen Gottes, die man genau dort erleben kann, wenn es auf Spitz und Knopf im Leben steht. Aber nicht bloß, wenn Gott uns herausführt und wenn er uns hilft, so dass wir wieder im Glück sind, sondern auch, wenn Gott genau das tut, was uns nicht passt. Ich habe es wieder untergeteilt, damit ich ein wenig mich beschränke auf ein paar Themen. Was ich Ihnen heute sagen will, man muss sich aufmachen und Gott suchen. Man muss sich aufmachen und Gott suchen. David hat diesen Psalm gebetet. Jetzt müssen wir ein wenig über David nachdenken. Sie wissen ja über David sicher Bescheid. David hatte ein ganz wirres Leben. In seinem Leben war ein ganz fest verschnürtes Knäuel von Unrecht, von Gemeinheit, von Menschen, von Bosheit. Ich denke, ihnen wurde noch nie so mitgespielt wie David. Er wurde gejagt, gehetzt, obwohl er gar nichts Böses getan hatte. Und später hat er ja in seiner eigenen Familie so furchtbar viel Herzeleid erlebt. Sein eigener Sohn hat ihn vom Thron gejagt. Und als er dann barfuß den Ölberg hinaufläuft, sein Haupt verhüllt und nur noch sein Leben rettet, da haben noch Menschen dort sich hingestellt und diesen David geschmäht und gesagt, so, das geschieht doch grad recht, du Bluthund. David war ein sehr gebeugter Mann. Und all die Lebensgefühle, die einen da bewegen, die können Sie nachlesen, auch in seinen Psalmen. Wenn er etwa sagt, Herr, wie lange willst du meiner vergessen? Herr, wie lange willst du meiner vergessen? Wie lange willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Wo ist denn Gott? Ich suche ihn. David hat ja den Psalm gebetet, den dann Jesus in der letzten Todesnot am Kreuz, als Jesus das ganze schreckliche Unheil der Welt trägt am Kreuz, gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gibt in der ganzen Weltliteratur niemand, der so die Verzweifelten versteht, wie das Wort Gottes. Es hat überhaupt keinen Grund zu sagen, ach ja, die Bibel. Nein, die geht nicht drüber hinweg über die Not der Menschen. Da kann man durch ganz große Anfechtungen geführt werden. Aber David bleibt da nicht stehen. Nicht in den beiden Psalmen, die ich zitiert habe, in beiden Psalmen. Wendet sich ja David an den Gott, den er hat und den er kennt und dem er vertraut. Und er weiß, dass er auf diesen schweren, dunklen Wegen von Gott bewahrt und geführt ist. Und das ist der Unterschied zu allen ungläubigen, trotzigen Murren. Also, man muss das wissen. Ich bin bei Gott bewahrt und ich bin bei Gott geborgen. Wie hat denn das David gefunden? Bei David ist das in allen Psalmen drin. Er hat gemerkt, wenn es in meinem Leben dunkel wird und ich Gott nimmer sehe, so liegt das an meinem Ungehorsam. Ich bin ja von Gott weggelaufen. Ich muss wieder umdrehen und zurück zu ihm. Ich muss ihn wieder suchen. Und das ist meine erste Botschaft, wenn wir heute über Führung reden. Sie können doch nicht im Sessel sich gemütlich zurücklehnen oder an der Kirchenbank sein, so jetzt will ich mal über Führung was hören. Sondern Sie müssen doch zuerst merken, ich habe doch Gottes Wege verlassen, ich war doch so töricht, da in den zurückliegenden Tagen. Ich wollte doch selber bestimmen und mein Leben selber führen. Ich habe doch sein Wort in den Wind geschlagen, ich habe es doch auf der Seite liegen gelassen. Und jetzt gucken Sie mal die ersten Verse an. Bevor David von der Führung spricht, sagt er in diesem Psalm 32, wohl dem, dem die Sünden vergeben sind, dem die Übertretungen ausgelöscht sind. Ach, dem kann man gratulieren. Das ist ein Mann, der den Frieden Gottes hat, auch wenn es um ihn ganz dunkel ist.
Sie können Gott nur finden, wenn Sie zu Gott kommen und das aussprechen. Nicht, wir sind alle Sünder oder die Welt ist so verkehrt oder die Menschheit macht so törichte Dinge, sondern ich, Herr, habe gesündigt. Ich habe Unrecht an dir getan. Persönliche Buße und Umkehr. Ich erlebe es in diesen Tagen immer wieder, dass Leute zu mir sagen, ja, ja, es wird ja überall christlich gepredigt und von Gott gesprochen. Und dann frage ich oft, aber spricht man auch in euren Hauskreisen und Gruppen von der Schuld? Ach nein, das ist so ein bisschen verdrängt. Wo das Thema nicht in der Mitte unseres Lebens steht, können wir Gott nicht finden und ist unser Leben ohne Segen, ohne Führung verlassen und Gott ist uns entrückt. Das ist der Grund, warum so viele Menschen Gott nicht finden. Gott wird nicht erkannt, indem man über ihn grübelt oder indem man über Gott diskutiert, sondern indem man ihn sucht dort über der Schuld unseres Lebens. Und wo einer spricht, Herr, vergib mir, ich habe Unrecht getan. In dem Augenblick findet einer ans Herz des ewigen Gottes, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wenn man das nämlich verschweigen und verdrängen will, da sagt er im Vers 3, da verschmachteten meine Gebeine. Das ist der Grund meiner seelischen Depression, meiner tiefen Leiden, meines Zerrissenseins, meines inneren Unfriedens. Weil ich weiß zwar von Gott, aber ich habe ihn nicht angenommen. Und bei David ist das in seinem Psalm so herrlich, wie er das dann sagt. Ach, wenn man Gott findet, wenn man zurückfindet zu ihm, heute, wenn sie heute zurückfinden, da bricht die Freude an. Ich darf in sein Licht treten, er vergibt mir alles, was mich belastet. David hat die schönsten Formulierungen geprägt für Menschen, die Gott gefunden haben, in einer führungslosen Welt, in einer unheimlichen Welt, in der so viel Böses geschieht. Da heißt einmal, deine Güte ist besser als Leben. Herr, wenn ich nur dich habe, dann habe ich alles, was man im Leben finden kann. Oder im Psalm 18, den ersten Versen. Schlagen Sie es auf, das am schönsten auch wieder beschrieben, mit einer großen Aufzählung. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf dem ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Das Wort, das Burg steht, das ist ja mein Masada, diese Bergfestung, da ziehe ich mich zurück. Und da bin ich ganz sicher geborgen, auch wenn es um mich her stürmt, auch wenn Feinde auf mich losschlagen, auch wenn ich mich verlassen vorkomme, ich bin bei dir. Und das muss man wissen, da hat man in der Lebensführung zuerst die Gewissheit. Die meisten Menschen sind an dieser Stelle unklar. Sie wissen dem Hörensagen nach was von Gott, aber sie haben ihn nicht gefunden, seine Liebe nicht entdeckt. Ich kann Gottes Liebe nur entdecken über meiner Schuld. Da, wo Jesus mir sie durchstreicht und sagt, mein Blut floss für deine Schuld und vergeben und vergessen und es ist weggetan. Ich kann es nicht verdrängen, ich kann es nicht überspielen. Im Psalm 32 sagt David das im Vers 7 genauso schön. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen. Jetzt verstehen Sie, der Psalm ist wirklich von einem Menschen gedichtet, der eine ganz wirre Lebensführung hat. Der bloß sagt, ich sehe nur noch Chaos um mich her. Aber er hat Gott gefunden und da hat er Bergung gefunden und bei ihm ist er ganz wunderbar behütet. Und darum sagt er, ich habe keine Angst mehr, ist alles weggenommen. Ich kann errettet gar fröhlich rühmen. Jetzt dachte ich, wie das bei Ihnen ist, ob Sie sagen, warum ist bei mir alles so schwierig? Warum führt Gott mich so dunkle Wege? Warum muss ich da durch? Und dann gucken Sie neidisch zu Ihren Nachbarn und sagen, bei denen geht alles gut und ich muss so schwer durch. Wissen Sie es denn nicht, dass Gott Ihnen ganz besonders jetzt begegnen will? So nahe kommen will, wie es David erlebt hat. Der dann gesagt hat, Gott deckt mich, mitten in der Angst, deckt er mich, gibt ein Schutzdach über mich, ich bin ganz geborgen und bei ihm. Ganz schlimm ist, wenn wir Gott anklagen. Wenn wir uns bei Gott beschweren, dabei ist er doch da und sucht uns gerade dann, wenn er uns durch Nöte und durch Ängste führt. Und ich darf an sein Herz flüchten und bei ihm geborgen sein. Jetzt möchte ich einen zweiten Punkt Ihnen zeigen. Was macht denn die Führung für Gott so schwer? Also die Führung Gottes kann jeder erleben. Ich sagte Ihnen, was der Trick ist, wie man Gott findet. Nur über der Schuld Ihres Lebens. Jetzt, was macht Gott die Führung so schwer? Wo hat Gott Nöte mit uns? Wissen Sie, wo er mit uns viel Not hat? Das steht da im Vers 9. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind. Vielleicht hat es jetzt bessere Pferdeliebhaber da, die, ich kann es ja nur so ein bisschen, was ich aus meinem Laienwissen weiß, Ihnen erklären. Also wahrscheinlich denkt da David gar nicht so an die hochgezüchteten Pferde, die wir heute haben. Das waren damals mehr Wildpferde in Bethlehem, die der Bauernjunge kannte. Und Sie wissen, wie das bei den Wildpferden ist. Die schlagen immer aus. Machen Sie es auch so? Wenn Gott Sie führt, dann schlagen Sie aus. Dann passt Ihnen sein Wort nicht und Sie ärgern sich über sein Wort. Sie ärgern sich über die Führungen. Manche, die haben so einen Zorn in ihrer Leidenschaft, dass sie Gott ins Gesicht spucken könnten. Seid nicht wie die Rosse und Maultiere, die ausschlagen. Bei den Maultieren und beim Esel ist es ja bekannt, dass er einen störrischen Eigenwillen hat. Haben Sie das auch? Einen störrischen Eigenwillen? Nach Lust und Laune? Bloß weil wir sagen, es passt uns nicht. Das Kennzeichen unserer Generation heute, dass wir jungen Menschen offenbar das beigebracht haben als ihres Lebenserfüllung. Alles, was dir Spaß macht, ist richtig. Jetzt wundern wir uns eine ganze Generation, das als Lebensmotto hat. Bei Gott ist genau umgekehrt. Nicht nach meiner Lust, nicht nach meiner Laune, sondern nach dem Willen Gottes. Sei doch nicht ein Maultier, ein störrischer Esel. David mahnt die Leute und sagt, passt auf, so könnt ihr die Führung Gottes verspielen mit eurer ganzen Wesensart. Andere Ausleger, die haben hier schon gesagt, das sind ja alles Lasttiere. Auf ein Lasttier kann man alles draufpacken. Ihr sollt euch nicht alles draufpacken lassen. Ihr sollt euch nicht alles draufpacken lassen. Ihr sollt euch auch nicht von jedem als Reittier benutzen lassen. Manche, die sind ja willfährig, jeder darf mit mir und die passen sich an jede Denkungsart an. Nein! Ich möchte nur meinen Herrn gehorsam sein und nur ihm dienen. Seid nicht wie die Rosse und Maultiere. Dann denke ich noch an das dicke Fell. An das dicke Fell, die sind einfach nicht richtig empfindsam, aber sie können diese Tiere nur erreichen mit der Peitsche. Tierfreunde sind entsetzt, aber es ist so. Die haben ein dickes Fell, die kann man bloß mit der Peitsche ziehen. Und was heißt das? Oft sind wir nur in der Lage, Gottes Führung zu erkennen, wenn uns Gott zum Fühlen bringt, zum Spüren. Und das ist ganz schlimm. Heute gibt es viele Christen, die wollen alles fühlen. Bei Gott geht es nicht ums Fühlen, sondern ums Glauben, ums Gehorchen. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die wollen alles fühlen, die können es mal sehen. Und dann noch das Letzte von diesem Beispiel. Ein Pferd hat ein großes Kopf, aber keinen Verstand, heißt hier. Ja, das ist natürlich sicher, ich weiß, ein Pferd ist sehr intelligent auf seine Art. Aber David will ja sagen, für das, was für uns wichtig ist, einen großen Kopf und doch kann es die Führungsgedanken des Reiters nicht verstehen. Sondern erst verstehen, wenn man es ganz hart mit dem Saumzeug zurückreißt. Ich habe oft schon zu Gott gebetet, Herr, du musst mich zurückreißen. Wie so ein Pferd, das führungslos ist und scheu ist, wenn ich nicht in deinen Bahnen will. Da möchten wir bitten, Herr, schlag's uns aus den Fingern, wenn es nicht gut ist. Aber David sagt, das ist nicht gut. Wenn wir so wenig verstehen, dass Gottes Gedanken anders sind als unsere Gedanken, haltet euch selbst nicht für klug. Denn unsere Weisheit, die wir im Kopf tragen, die kann Gottes Führung und Wege gar nicht verstehen. Und darum murren wir so oft. Und darum schimpfen wir so oft. Das kann doch nicht sein, dass das Gottes Wege sind, weil wir es nach unserem Kopf meinen und verstehen. Jetzt noch das Letzte. Wie erkennt man dann Gottes Führung? Wie erkennt man dann Gottes Führung? Also äußerlich kann man sie nicht erkennen. Vielleicht warten sie drauf, dass irgendein Zettel vom Himmel kommt oder irgendein Zufälle. Och, das wäre Zauberei, wenn man es vom Zufall abhängig machen würde. Was ist Gottes Weg? So machen es die Kartenleger bei der Zauberin. Das wollen wir nicht. Wie kann ich denn Gottes Wege verstehen? Wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, dass Gott uns nicht behandelt wie Figuren auf dem Schachbrett, sondern er behandelt uns als freie Menschen. Er behandelt uns wie seine Kinder. Kinder, denen gibt er Raum. Er bindet sie auch nicht mit der Kette fest. Aber er will uns unterweisen. Und jetzt ist wichtig, können wir verstehen. Wie kann uns Gott unterweisen? Zinzendorf sagt mal in einem Lied, Gottesführung fordert Stille, wenn der Fuß noch selber rauscht. Muss zuerst mal still sein, wo kann Gott uns Rat geben, was richtig ist. Aus dem Bibellesen kommt das, kommt auch aus der Gemeinschaft der Mitchristen, dass man mit anderen drüber redet, dass man einen Seelsorger befragt, wie siehst du das von außen? Ich will doch nicht von meiner Laune und von meinen Gefühlen abhängig sein. Wie siehst du denn das? Gott hat versprochen, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Sie brauchen sich auch nicht zu grübeln. Vielleicht hat Gott mehrere Möglichkeiten. Aber vor allem, wir wollen uns gar nicht von dem äußeren Bild leiten lassen, dass wir sagen, das würde mir mehr passen, das finde ich angenehmer, das finde ich schöner oder das ist netter oder wohlgefälliger oder zeitgemäßer. Das sind ja gar nicht die Fragen. Herr, was ist denn dein Wille? Ich will von deinem Wort einfach einen Rat haben. Ich will von dir geleitet sein. Und dann ist doch interessant, dass da steht, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich habe darüber nachgedacht, was Gott meint. Meint er diesen Augenkontakt, so wie man sich in die Augen schaut? Vielleicht meint er das so in einer ganz vertrauten Sache, wie zwischen Vater und Sohn, ganz vertraut. Aber Martin Luther hat ja eine großartige Auslegung zum Psalm 32 gegeben. Und da hat er gesagt, Gott führt seine Leute immer blind. Das ist heute meine Botschaft für Sie. Sie werden es gar nicht wissen. Sagen, Herr, ich bin so froh, du hast den Kurs im Auge. Du hast die Augen offen, ich kann sie zumachen. Du lässt deine Augen offen stehen. Du siehst hinaus. Luther erinnert an Abraham. Sagt, Abraham wusste nicht, wo er hingeht. Aber Gott wusste es. Gott hat es gesehen. O Abraham, schließe deine Augen, sagt Luther, und vertraue Gott. Er wird's recht machen. Leg dein Leben in seine Hand. Wenn sie im Gehorsam sind, das ist natürlich das Erste, das wollen wir ja nicht vergessen. Wenn sie ihr Leben geordnet haben, wenn sie Schuld bekannt und bereut haben, gelassen haben, dann dürfen sie sich so blind anvertrauen und sagen, ich will nichts sehen und nichts hören und nichts fühlen. Und dann darf ich ganz unerschrocken sein. So wie Jesus auch zum Kreuz geht, das ist des Vaters Weg, ich darf sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und es geht durch Wüsten. Sie können es vorher gar nicht überschauen, wie die Wege Gottes oft sind. Sie würden ja Angst kriegen. Aber das Schöne ist, Sie dürfen es vom Rückwärtigen her sehen, rückwärts nachsehen und sagen, was, das war Gottes Weg. So wie Sie jetzt auf Ihr Leben zurückblicken und doch immer nur danken und staunen können, wie wunderbar Gott alles gelöst hat, was Sie heute bekümmert. Am schönsten ist das in der Bibel beschrieben beim Josef. Also, ich bin froh, dass Sie keine solchen Geschwister haben wie Josef. Das war schon hart. Und dann ist er ja auch bei der Frau Potiphar, die ihn so gemein und hinterlich, dann seine Mitgefangene, die ihn einfach vergessen haben. Dann kann man die ganze Geschichte fortmachen. Und da sagt ja am Ende seines Lebens der Josef, ihr wolltet das Böse mit mir machen. Ihr habt euch nur Gemeines überlegt, um mein Leben zu zerstören. Gott aber hat es gut gemacht. Wenn in Ihrem Leben da steht Gott aber, können Sie unbekümmert Ihren Weg gehen. Sie brauchen ihn nicht einmal wissen, was kommt. Gott, dürfen Sie das überlassen und sagen, Herr, du führst mich und ich vertraue mich deiner Hand an. Und mir ist genug, dass du mir für jeden Tag Weisung gibst und bewahre mich nur in einem noch so kleinen Stück dir ungehorsam zu sein. Ludwig Richter sagt im Rückblick auf sein Leben, der Maler, wenn ich jetzt meinen Weg als Künstler zurücksehe, so nimmt mich vieles Wunder. Was ich für die Nebensache hielt, wurde zur Hauptsache. Und wenn wir unsere Lebensführung übersehen, so ist es immer nur ein Nachsehen der Wege Gottes, ein Nachdenken seiner Gedanken. Wie schließt David den Psalm ab? Freut euch des Herrn. Bleiben Sie im Danken stehen, im Freuen und sagen, prima, jetzt hat Gott alles gelöst. Ich brauch's gar nicht wissen. Ich will nur, dass er die Entscheidungen fällt, dass er alles löst, wie das mit Krankheit und Beruf und Nöten und Schwierigkeiten weitergeht. Und ich darf mich heute der Nähe meines Herrn freuen, dass er mein Herr, meine Burg, mein Fels ist, mein Erretter und mein Heiland. Er führt uns auf ebener Bahn. Amen.